Thema der Predigt habe ich überschrieben mit Überwinde deinen Stolz und zeige Mut. Ich meine den falschen Stolz. Wir dürfen auch stolz sein auf Gott. Wir dürfen auch stolz sein auf die Dinge, die er mit uns bewegt. Aber ich meine den falschen Stolz. Ich meine, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott zu uns spricht direkt oder durch die Bibel, durch sein Wort oder durch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und wir weigern uns zu reagieren, dann ist es falscher Stolz. Dann ist es etwas, was uns zurückhält von dem Guten, was Gott für uns vorbereitet hat. Das ist quasi ein Stolz, durch den wir verlieren. Einer, durch den wir nichts gewinnen. Ich möchte euch hineinnehmen heute in das Lukas-Evangelium und im Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Seitenzahl, die wird euch angezeigt in den weißen Bibeln, könnt ihr gerne mitlesen, in den weißen Bibeln, die um euch herum liegen, oder ihr habt eure eigene Lieblingsübersetzung dabei. Zwei Dinge war gleich im Titel Stolz überwinden und das andere mutig sein. Und die Evangelien, die zeigen uns immer wieder, wie Jesus mutig war und so sollen wir auch von ihm lernen und so ähnlich sollen wir werden. Gleich wenn wir Lukas aufschlagen und ein bisschen reingehen, ab Vers 17, also Lukas groß 5, klein 17, geht's gleich los mit dem Mut. Ich habe hier die Schlachter, ihr habt die NGÜ, die Neue Genfer, aber so unterschiedlich sind sie nicht. Dort lesen wir, und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, also Jesus, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Das liest man so schnell drüber. Die Kraft Gottes war da, um Menschen zu heilen. Das heißt, der Evangelist Lukas, der das niedergeschrieben hat, der sagt, hey, ich war dabei. Ich habe die Berichte zusammengetragen. Lukas, der Arzt, hat die Augenzeugenberichte zusammengetragen. Und er sagt, das war eine Atmosphäre, spürbar. Es war die Kraft Gottes da, um zu heilen. Das ist interessant, weiß nicht, ob du schon in so einer Situation warst, an so einer, weiß nicht, Veranstaltung warst oder in so einer Gebetsstunde, wo du einfach merkst, hey, es ist einfach Gottes Kraft da. Das ist eine Intensität da, das ist eine Gegenwart Gottes da. Du weißt, eigentlich kann da alles Gute geschehen. Es ist ein riesiges Potenzial da. In der Geschichte der Pfingstbewegung vor 100 Jahren, als die Pfingstbewegung angefangen hat in Azusa in Amerika, in einer unscheinbaren Straße, in einem unscheinbaren Ort, in einem unscheinbaren Gebäude. Da beschreiben das die Menschen, die Augenzeugenberichte von damals. Da war die Kraft Gottes so da, dass als die Leute aus der Straßenbahn ausgestiegen sind und quasi zum Gottesdienst gelaufen sind, sie auf dem Weg geheilt wurden. Sie haben noch nicht mal die Predigt gehört, sie haben das Gebäude nicht betreten. Für sie wurde noch nicht gebetet. Es war einfach so eine Gegenwart Gottes da, dass Menschen geheilt wurden. Und die hatten auch eine besondere Deko im Gottesdienstraum, nämlich die Krücken der Leute, die sie nicht mehr brauchten. Und so stelle ich mir das vor, wenn Lukas hier sagt, es war einfach Gottes Kraft da, es war Potenzial da. Die Frage ist ja immer nur, wenn Potenzial da ist, wenn Gottes Kraft, Salbung da ist, wie reagieren wir darauf? Auch die Frage, wenn wir vielleicht in einem Gottesdienst sind und wir merken, andere Menschen, die richten sich irgendwie nach Gott aus, die suchen Gott irgendwie, die singen, preisen, beten, was auch immer, was macht das so mit uns? Sind wir dabei oder sind wir so die Zuschauerrolle? Und ich will dich einfach ermutigen, wenn du merkst, Gottes Kraft ist da, Gott bewegt was, Gott bewegt die Herzen der Menschen, einfach zu Gott zu sagen, Gott, bitte beweg mich auch. Gott, bitte lass mich das nicht verpassen. Gott, bitte lass mich das, ja, wenn du gerade da bist, lass mich daran teilhaben. Lass mich daran teilhaben. Gott, gib mir Mut, nicht aus dem Zuschauer zum Teilnehmer zu werden. Ich will dich nicht verpassen. Ich will den Augenblick nicht verpassen. Ich will auch Gemeinschaft mit den anderen haben, wenn sie gerade dich erleben, mit dir Dinge erfahren, Austausch mit dir haben. Ich will da auch dabei sein. Ich will nicht die Zeit an mir vorbeiziehen lassen. Gottes Kraft war da, um zu heilen. Und es waren Menschen da, die waren mutig. Es gab vier Freunde, die hatten einen Kumpel, der war gelähmt seit seinem Leben, das Anfang. Also die hatten einen behinderten Freund. Also viele von uns kennen Menschen mit Behinderung, mit körperlichen, mit geistlichen Behinderung. Und so mit der Zeit gewöhnt man sich daran, ne? Weil man erlebt diese Menschen ja so. Und irgendwie hat man halt so, okay, das ist jetzt der Freund, der ist jetzt ein Behinderter, der hat jetzt eine Behinderung. Und diese Freunde, die haben das mitbekommen. Jesus ist da und er heilt Menschen. Und die haben Mut. Die nehmen den Kerl zu viert, gab ja keine Rollstühle, und die packen den und bringen den zu Jesus. Was werden die wohl die Nachbarn gedacht haben, wenn du mit einem Gelähmten in der Matte durch die Straße läufst, zu viert? Und dann kamen sie vor dieses Gebäude, wo Jesus drin war und predigte, und es war kein Zutritt. Es war so rappelvoll, es war kein Zutritt. Aber sie haben gedacht, Mensch, es ist jetzt der Augenblick, Jesus ist da, seine Gegenwart ist da, es geht was. Ich will mutig sein. Und sie haben gemerkt, auf dem normalen Weg geht es nicht. Also haben sie einen unnormalen Weg gewählt. Sie sind aufs Dach gegangen. Das war damals, die Dächer waren Flachdächer. Und oft war auf dem Flachdach noch ein weiterer Stockwerk. Oder es war ein Ruheraum oder einfach nur das Flachdach. Und es war halt gedeckt. Ähnlich wie unsere Dächer auch mit etwas gedeckt sind. Und der Dachdecker geht halt oben, so wie bei uns. Und der macht die Ziegeln auf und da kommt er dran. Und genau das machen die. Die gehen quasi, weil den Eigentümer haben sie bestimmt nicht gefragt, und decken quasi das Haus auf und kommen auf diese verrückte Idee, lassen den herab. Ich meine, die wussten, das wird ein Nachspiel haben mit dem Eigentümer und. Aber die sagen, hey, wir haben einen Gelähmten, den kann keiner bisher helfen. Wir wollen es drauf ankommen lassen. Die sind mutig. Die lassen es drauf ankommen und die tun diesen Gelähmten wahrscheinlich mit an Seilen herunterlassen, direkt vor Jesus' Gesicht. Und es ist eigentlich auch klar, was Jesus zu tun hat. Und ich habe mich gefragt, haben wir den Mut manchmal, Jesus wirklich die Dinge so konkret hinzulegen? Ich meine, konkreter geht's ja nicht. Wir müssen aufpassen in unseren Gebeten, nicht so, ja Gott, wenn du magst, wenn du willst, wenn du könntest, Gott, wenn du sonst nichts anderes zu tun hast und wenn du auch mich wirklich lieb hast und es dir nichts ausmacht, könntest du bitte auf mein Gebet eingehen. Falls es okay ist. Die waren ja ganz anders, gell? Die haben gemerkt, Jesus ist da, Jesus heilt. Wir kommen nicht zu ihm, wir tun alles Mögliche, was uns angeht. Tun wir auch manchmal alles Mögliche, was uns möglich ist? Das ist eine Ermutigung, hey, sei mutig. Und die haben das getan und tun Jesus den Kranken vor die Nase. Dann war auch klar, was Jesus machen muss. Und Jesus, er ist mutig. Und er, also eigentlich macht er Jesus nicht nur mutig, sondern er redet sich eigentlich um Kopf und Kragen. Weil seine Kritiker sind auch in der Nähe. Die Pharisäer, die Besserwisser. Die haben immer besser gewusst, aber die haben nie besser gemacht. Kennst du so Leute, die schwätzen, aber tun nichts? Das sind die Pharisäer, die frommsten Sprüche. Aber wenn es darum geht, zu dem Gelähmten zu gehen und ihm die Hand aufzulegen, für den zu beten, da haben sie sich die Hände nicht schmutzig gemacht. Da haben sie gesagt, ja, ist gerade Samstag, samstags sollte man sowieso nicht heilen. Das waren so logische Leute, ja, an der Stelle. So logisch, dass sie nichts mehr gemacht haben. Und Jesus, er lässt es drauf ankommen und er geht zu diesem Kranken und das Erste, was er macht, ist, er spricht ihm Vergebung zu. Warum macht er das? Nun, bei den Juden war es sehr klar in ihrem Denken, dass wenn jemand krank ist, muss er gesündigt haben. Das heißt, man hat die Kranken gemieden mit der Ausrede, das ist ein sündiger Mensch. Das hat natürlich dem Kranken super geholfen. Ne? Da bist du schon krank und dann nehmen noch Leute Abstand von dir, gemäß quasi seine Krankheit ist die Bestrafung für seine Sünde. Da wirst du auch noch geächtet. Klasse, ne? Und Jesus nimmt quasi diese öffentliche Scham von diesem Menschen und das Erste, was er macht, ist, er spricht ihm Vergebung zu, sagt, die Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer, das darfst du nicht. Kein Mensch darf jemand anders Sündenvergebung zusprechen. Jesus durfte das, weil er nicht nur Mensch war, sondern auch Gott. Und er spricht ihm zu und die Pharisäer sagen, no, das darfst du nicht. Die Besserwisser, die haben sich nicht um seine Seelsorge gekümmert, sondern nur Sprüche gehabt. Die haben ihm nicht zugehört, haben nicht versucht, seine Last abzunehmen, sondern haben eigentlich nur Last draufgelegt. Und Jesus, er ist da und versucht, die Last abzunehmen von diesen Menschen. Und die Pharisäer sagen, das darfst du nicht. Und Jesus sagt, damit ihr wisst, dass ich das darf, steh auf und geh. Und vor ihren Augen ist dieser Mann heil geworden. Er brauchte nicht wieder die Muskel aufbauen, was man sonst bräuchte. Wenn du sie nicht benutzt hast, zack, die Muskel waren in entsprechender Stärke da. Das können wir nicht, ne? Selbst wenn wir geheilt wären, dann müssen wir erstmal Muskelkraft aufbauen, um mit eigener Kraft wegzugehen. Hey, Jesus braucht keine Milliarden von Jahren, um die Erde zu machen. Der kann sie so in dem Zustand schaffen, wie er sie braucht, weil er die Prozesse selber erfunden hat. Das ist nicht so schwierig bei ihm. Und so heilt er diesen Menschen und er geht sofort weg und die Leute sind erstaunt. Und die Pharisäer, die wollen Jesus umbringen, weil sie sagen, der passt uns nicht in den Kram. Der ist zu mutig und der spricht Menschen los von Sünde. Irgendwie auch nicht so gut. Dann geht Jesus weiterhin mit dem Provozieren. Er ist weiterhin mutig. Vers 27, lass uns gemeinsam lesen. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Hier beschreibt der Evangelist Lukas eine Berufung, wo Jesus einen Menschen ruft, folge mir nach, sei einer meiner Nachfolger. Und jetzt ist interessant, wen sucht er sich so aus der Bevölkerung? Vielleicht den, der immer morgens aufsteht und betet, oder denjenigen, der immer in den Tempel geht oder besonders fromm tut. Und Jesus geht hin zu dem Steuerhinterzieher, würde man heute sagen. Der Zöllner. Die Zöllner waren dafür bekannt, dass sie nicht nur Steuer eingetrieben haben, sondern in das eine Säckchen für den Staat und in das andere Säckchen für sich. Und sie waren geächtet in ihrer Gesellschaft. Weil erstens hatten sie mit Geld zu tun und zweitens wusste man, die handeln im Auftrag der Römer und das sind böse. Und Jesus, aus allen Menschen, die er berufen könnte, ein Jünger, ein Nachfolger zu sein, geht er doch tatsächlich zu dem Steuerhinterzieher und sagt, dich will ich haben. Hey, wenn der zu dem Zöllner sich holt, dann sagt er das genauso zu uns. Dann sind wir genauso auf seiner Liste. Er sagt, dich will ich haben. Du bist geeignet, mir nachzufolgen. Und dann macht er etwas, was man nicht machen sollte als Jude. Als Jude musst du gut aufpassen, mit wem du isst. Weil der Mensch, mit dem du Tischgemeinschaft hast, den nimmst du in dein Haus auf und entweder du beschmutzt dich durch ihn oder du ehrst dein Haus durch ihn. Also einen König würde man einladen, weil er würde das Haus aufwerten als Gast. Einen Betrüger oder einen Kriminellen würde man nicht einladen als Jude, weil du würdest dich um dein Haus beschmutzen. Was sagen die Nachbarn? Oh, der kriegt aber Besuch. Oh, eine Prostituierte. Oh, ein Steuerhinterzieher. Oh. Und Jesus lädt den Zöllner ein, beziehungsweise hier in der Geschichte ist es anders. Er sagt, folge mir nach. Und dann lädt der Zöllner Jesus zu sich nach Hause ein. Und als frommer Jude müsste Jesus sagen, nein, 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 nein. Du bist ein Zolleinnehmer. Ich kann nicht zu dir nach Hause kommen, weil erstmal musst du alles in Ordnung bringen. Und der Levi, der geht noch einen Schritt weiter. Er macht eine riesige Feier. Jesus hat ihn ja eingeladen, ihm nachzufolgen. Und jetzt macht Levi etwas, er ist sehr ehrlich und mutig. Er lädt seine Kumpels ein. Und welche Kumpels hat er? Zöllner. Und ich stelle mir das so richtig vor. Das beste und teuerste Essen, das man mit Steuerhinterziehung sich gekauft hat, ja, wahrscheinlich ein Raum mit Gold und sonst was. Die Frauen entsprechend auch angezogen oder auch nicht. Wie halt so ein Zöllner lebt. Die Gemälde an der Wand waren bestimmt auch keine betenden Personen. Das Haus eines Zöllners. Das kannst du dir richtig ausmalen. Das war kein frommer Ort. Und dann lädt er auch noch Leute ein, die sind nicht fromm. Und zu dieser Feier sagte Jesus, du bist mein Gast, sprich zu den Leuten. Der ist mutig. Ich finde, der versteckt nichts vor Jesus, verstehst du? Der lädt Jesus in sein Leben ein, so wie er ist. Und zu seinen Freunden, vor denen versteckt er Jesus auch nicht. Der führt kein Doppelleben. Der sagt nicht, oh, sonntags bin ich der und wenn ich feiere, dann bin ich der. Sondern der bemüht sich, das zusammenzubringen. Der bemüht sich, das zusammenzubringen. Und die Frommen, die natürlich, die finden das auch nicht klasse. Die finden das nicht gut, was er da macht. Und wir lesen davon, dass sie sich ganz schön drüber aufregen. Vers 31, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Jesus sagt, hey, ich bin hier, um denen zu helfen, die nicht alles drauf haben. Ich bin hier, um denen zu helfen, die nicht ein sündloses Leben führen. Ich bin für Menschen da, die vor Sünde krank geworden sind, deren Seelen vor Sünde krank geworden sind. Denen will ich helfen. Und wenn ihr Pharisäer der Meinung seid, ihr seid so super drauf, ihr seid so gottesfürchtig, so gerecht vor Gott, kann ich euch nicht helfen und ich will es eigentlich auch nicht. Er sagt, ihr Pharisäer, ihr habt das Problem, ihr denkt, ihr werdet gesund, nur weil ihr noch nicht zum Arzt gegangen seid. Ihr denkt, ihr werdet gerecht, nur weil ihr mit dem lebendigen Gott noch nicht gesprochen habt. Wenn ihr mit ihm reden würdet, würdet ihr wissen, ihr seid genauso krank wie der Zöllner. Und wenn wir dann weiterlesen, kommt das Gleichnis vom Fasten und das Gleichnis von Flicken und vom neuen Wein. Und hier spricht Jesus von Erneuerung. Er spricht davon, dass wir eine Erneuerung brauchen. Und zwar, wenn Gott in unser Leben kommt, dann will er nicht nur uns sonntags einen frommen Anstrich geben für 2 Stunden. Dann will er nicht nur uns, wenn wir ganz tief unten sind, ein bisschen trösten, sondern er will unser ganzes Leben. Und hier verwendet er krasse Beispiele, zum Beispiel von einem alten Kleid, wenn du ein altes Hose hast. Und früher war das ja noch so, man kaufte Hosen und die sollten keine Löcher haben. Und wenn in diese Hose ein Loch reinkam, früher, da versuchte man, das zu flicken. Okay? Heute ist es ja anders, da kauft man die Hosen mit den Löchern und versucht sie größer zu machen. Aber damals war das ja anders. Da bezahlte man quasi für eine Hose oder für ein Kleid ohne Flicken. Und wenn es richtig alt war und Löcher bekam, dann flickte man quasi mit was? Also eigentlich sollte man mit einem möglichst ähnlichen Stoff flicken, damit es nicht so ausschaut. Ja? Wenn du jetzt ein altes Kleid hast oder ein altes Kleidungsstück hast und du nimmst einen modernen, neuen Stoff und machst ihn da drauf, das beißt sich rein farblich, das passt nicht. Versuchst du Altes und Neues zusammenzubringen, das macht keinen Sinn. Oder bei den Winzern war dieses Beispiel bekannt, wenn du jetzt neuen Wein hast und du hast Schläuche oder Tierhäute, was jemand genommen hat, die alt waren, und dann tust du in so einen alten Weinschlauch neuen Wein, der sprengt dir das. Diese Leitung oder dieser Schlauch, da ist dieser neue Wein irgendwie zu aggressiv. Es wäre besser zu sagen, das ist jetzt neuer Wein, der bekommt einen neuen Behälter und die altern zusammen, als zu sagen, und den alten Wein lässt du im alten Behälter und das bleibt auch dicht. Aber sobald man das mischt, kommt es durcheinander. Und ich habe überlegt, wie ist es auf uns übertragen? Also wenn du zum Beispiel ein altes Haus kaufst, da können wir uns vielleicht ein bisschen reinversetzen, und in diesem alten Haus reißt du alles ab, dass du nur das Grundstück hast. Und dann fängst du an, neues Haus zu bauen und dann sagst du, oh, aber die alten Wasserleitungen, die sind so schön, die baue ich mir wieder ein. Und oh, das alte Dach, die alten Dachziegeln, die waren auch so nett, die mache ich mir oben drauf. Und so, also würde sagen, wenn du sparsam oder vielleicht geizig bist und fängst an, wichtige Dinge aus dem alten Haus zu nehmen, die eigentlich schon marode verbraucht waren, und dann baust du dir es ins neue Haus. Könnte es passieren, dass du einen Wasserschaden hast? Könnte es passieren, dass dein Dach undicht ist, weil du Dinge mischst, die man nicht mischen sollte? Hast zwar ein neues Haus gebaut, aber nimmst die maroden alten Leitungen und machst sie da rein. Das passt nicht. Oder du kaufst dir ein neues Auto und nimmst irgendwelche Elektroleitungen aus dem alten rüber. Das ist so, was Jesus sagt, hey, wenn du was neu machst, dann machst neu. Und Jesus sagt mit mir, ich will eine Erneuerung in dein Leben bringen. Das heißt, alle deine Lebensbereiche sollen verändert werden. Das heißt, rede mit mir, hey, so wie du Beziehung lebst, so wie du Ehe lebst, so wie du Partnerschaft lebst, so wie du Sexualität lebst, all diese Bereiche, dass wir sagen, Gott, wir bringen dir diese Bereiche nach und nach und veränder du mich. Ich will nicht alt und neu mischen, dass es so einen Pfusch gibt. Ich will nicht pfuschen. Ich will wirklich was Neues haben, auf einem neuen Fundament, auf einer neuen Grundlage, ein neues Leben. Und es ist ein ständiger Prozess, eine ständige Baustelle. Wie ein Haus renovieren. Ja? Du bist an der einen Ecke, hast du Neubauniveau gemacht und dann sagt Gott, okay, lass uns mal die Wasserleitung angucken. Ja? Lass uns mal das machen, das machen wir neu. Und dann bist du da fertig, sagt Gott, okay, jetzt gucken wir uns mal das Dach an. Hast du das neu, sagt okay, lass uns mal vorm Haus die Pflastersteine angucken. Unser Leben mit Gott heißt ständige Erneuerung. Und wenn wir sagen, hey Gott, weißt du, die Kupferleitung vor 100 Jahren, die finde ich so schön im Bad. Ja, es tropft immer. Ja, wenn es regnet, dann ist der Boden nass, aber ich möchte es so behalten. Da sagt Gott, nee, aber das ist Pfusch. Ich fühle mich da nicht wohl in so einem Haus. Ich will Dinge neu machen. Und so gibt es hier diese ganzen Gleichnisse, eben von dem alten Kleid und dem neuen Flicken, von den alten Weinschläuchen und von dem neuen Wein. Und sag, hey, das passt nicht zusammen. Lass mich Dinge in deinem Leben neu machen. Und Wo haben wir das Alte in unserem Leben? Naja, unsere Prägung durch unsere Eltern, durch unser Elternhaus. Das ist so, so sind wir programmiert. Das, was wir in unserer Kindheit gesehen haben, das, was wir oft bei unseren Eltern gesehen haben, an Gutem und am Schlechten, ist erstmal so unser Programm, das abläuft. Wenn es hart auf hart kommt, handeln wir oft so, wie wir es gesehen haben in der Kindheit. Und oft ist es aber nicht das, wo Jesus sagt, hey, so möchte ich, dass du lebst. Und wir brauchen eine ständige Erneuerung, eine ständige Umprogrammierung, ständige Herzens- und Gesinnungsänderung, ständiges Fragen, Gott, wie mache ich das? Ich will keinen Pfusch in meinem Leben, aber wie mache ich das? Wie gehe ich mit Finanzen um? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit Gegenständen um? Wie gehe ich mit mir selber um? Ich habe vielleicht gesehen, wie mein Vater mit sich umgegangen ist oder meine Mutter oder mein Opa. Manches war vielleicht gut, manches war schlecht, Gott, aber wie gehe ich mit mir um, sodass du geehrt wirst? Und vielleicht sagt Gott dir, hey, so wie du mit deiner Gesundheit umgehst, ist schrottig. Das ist mein Tempel. Das ist schrottig, wie du es machst. Und komm mir nicht mit der Ausrede, deine Eltern waren genauso. Das interessiert mich nicht. Ich will Dinge neu in dir machen. Oder so, wie du mit deiner Kraft umgehst oder mit deiner Wut. Das ist vielleicht schrottig. Ich will das verändern. Ich will das anders machen. Vertrau mir, dass ich das besser mache. Ein Neuanfang. Später hat Jesus auch Gleichnisse gebracht, wie zum Beispiel mit einem Balken. Ein tolles Bild, ja. Wo Jesus sagt, hey, ermahne nicht den anderen Menschen, dass der einen kleinen Spross oder kleinen Zahnstocher irgendwo hat. Und du suchst so den Flecken auf dem Schwarzen beim anderen. Und dabei sagt Jesus, hey, und bei dir ist so ein dicker Balken drin. Ist auch schon ein krasses Bild, ne? Wo Jesus sagt, du pickst an anderen Leuten herum, ja, was und wie und so, ne? Und du hast so eine Meinung, so und so müssten sie leben, so und so müssten sie sein. Und Jesus sagt, hey, und ich habe die Sicht von oben und ich sage, hey, bei dir ist ein ziemlicher Balken drin. Und den siehst du nicht. Das sagt mir, dass meine Einschätzung oft falsch ist. Also wir gucken ja immer von uns aus, unsere Welt, wie wir funktionieren, wie wir denken und sagen, so wie wir das sehen, so muss ja die Welt sein. Also müssten ja eigentlich alle anderen das auch so sehen. Und wenn sie das nicht so tun und nicht so sehen, dann sind die ja falsch und ich bin richtig. Und Jesus ermahnt uns, sagt, richte nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du falsch richtest, ist sehr hoch. Fällt es natürlich schwer. Weil wir brauchen das Richten zum Überleben. Wir stehen morgens auf, begegnen Menschen und wir müssen uns einordnen. Wer ist Freund, wer ist Feind? Wer hilft mir, wer hilft mir nicht? Wer macht das richtig, wer macht das falsch? Ne? Wir müssen ja funktionieren. Und Jesus sagt, hey, pass auf, richte nicht. Denn ihr, so wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Er sagt, hey, auch ein schönes Wort, wo er sagt, sage Menschen los. Dann wirst auch du losgesagt werden. Lossagen ist ein tolles Wort eigentlich. Menschen, wenn wir Menschen zum Beispiel nicht vergeben können oder wenn wir Menschen was vorhalten, wir sagen, das kann doch nicht sein, dass die das gemacht hat. Das kann doch nicht sein, dass der das gemacht hat. Das verstehe ich einfach nicht. Wo Jesus sagt, sage Menschen los, lass sie los in deiner Wut, in deinem Unverständnis. Weil diese Wut, dieses Unverständnis, das wird dich gefangen nehmen. Habt ihr euch schon mal über jemanden aufgeregt? Über Nachbarn, Arbeitskollegen, vielleicht jemanden im Straßenverkehr, vielleicht der Nachbar, der immer falsch parkt. Und jedes Mal, wenn wir sehen, wie kann die nur und so, ja. Und wir machen unser Herz klein und Jesus sagt, lass sie los. So wirst du losgelassen werden. Du baust selber dir ein Gefängnis, indem du andere Leute festhältst. Und stattdessen sagt Jesus, hey, mach Platz für Neues. Das sind so krasse Verse, Kapitel 6, 35. Ich lese euch das einfach mal vor, um zu sehen, was für eine Gesinnung Jesus hatte. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes. Liebt eure Feinde und tut Gutes. Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig, gegen die Undankbaren und Bösen. Ich schaffe das nicht, gütig zu sein gegen die Undankbaren und Bösen. Wenn ich jemandem was Gutes tue und der ist mir nicht dankbar, boah, da habe ich schon versagt. Aber wir merken, Jesus, wenn der neu baut, dann ist das eine andere Qualität. Wir merken auch, wie wir in den vielen Liedern gesungen haben, wir brauchen Gnade, gell? Aus eigener Kraft geht das nicht. Wir müssen auch unser Versagen vor Gott bringen und sagen, Gott, du bist einer, der schafft es, seine Feinde zu lieben. Ich schaff das nicht. Bitte hilf mir. Mach mich ähnlicher. Oder Gott, Leuten, die undankbar sind, die loszulassen. Oder weiter, Vers 36, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also auch zu denen, die uns ans Bein, da sollen wir barmherzig sein. Sag, boah, Jesus, wie schaffe ich das? Ja, aus Gnade. Ja, wir müssen gnädig sein mit anderen, unverdient Gnade. Und sagen, hey, Gott hat mir vergeben, Gott war mir barmherzig, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich muss das immer mehr lernen, anderen gegenüber zu sein, weil vor ihm bin ich auch nicht besser. Kein Stück. Vers 37, richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Ihr merkt, das ist auch so ein System von Saat und Ernte. Gott gibt uns das Gute und das sollen wir sehen und dann werden wir das Gute ernten. Wenn wir menschlich sehen, werden wir menschlich ernten, gell? Und wozu wir auch Mut brauchen, ist, kein Pharisäer zu sein und nicht so zu tun, als ob wir es alles drauf haben. Nicht so zu tun, als ob wir die Antworten hätten, als wir gerecht wären. Sondern immer wieder vor Gott kommen auf die Knie und sagen, Jesus, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Gott, hier ist mein Leben, hier präsentiere ich es dir. Zeig du mir durch deinen guten Heiligen Geist, was ist da jetzt krumm und schepp und komisch. Erziehe du mich. Zeige mir, wo ich falsch richte. Zeige mir, wo ich daneben liege. Zeige mir, wo ich mich über andere Menschen erhebe und sage, naja, wenn die so wären wie ich, die wären ja, wir sind manchmal wie zwei Ameisen, die sich gegenseitig bekriegen. Gott guckt von oben und denkt, oh je, was für ein Theater, was für ein Theater. Da denkt die eine, sie ist Mikromillimeter größer wie die andere. Ach je, oh je, oh je, wenn die nur wüssten, wie die Verhältnisse sind. Ja. Wir brauchen Mut, immer wieder vor Gott zu kommen und unsere Bankrott zu erklären, unsere Pleite zu erklären. Das macht uns nicht kleiner in Gottes Augen. Das ist eigentlich die wahre Größe. Immer wieder vor Gott zu sagen, Gott, ich bin ein Versager, ich hab's nicht drauf, ohne dich. Ohne dich. Wir sollen uns nicht schlecht machen, wir sollen nicht irgendwie so einen Minderwert haben, das macht uns nicht größer, sondern wir müssen einfach erkennen, wir haben Grenzen. Wir haben Fähigkeiten, wir haben aber auch Dinge, die wir nicht können und wir haben Charakter und Charakterschwächen und all das. Wir müssen einfach sagen, Jesus, ohne dich wäre ich verloren, ohne dich wäre ich nichts wert, wie eins der Lieder sagt. In dir bin ich neu geboren. Und sag, Jesus, ich brauche dich. Ich bin gar nicht so ein toller Hecht, ich brauche dich. Hilf du mir, lebe du mit mir, Tag für Tag geh du mit mir, zeige du mir, wie man lebt. Ich will euch ermutigen, zum Schluss vielleicht auch laut zu beten und wenn ein Gedanke davon hängen geblieben ist, den zurückzubeten zu Gott und sagen, Gott, ich möchte einen Neuanfang mit dir, Gott, das und das möchte ich umsetzen. Hilf mir, mutig zu sein. Ich lade euch ein, die Köpfe zu senken und zu beten und vielleicht auch laut zu beten.